Ich habe einen Traum. Ich habe einen Traum, dass eines Tages die Klimakleber und die wütenden Autofahrer einander die Hände reichen werden und am Tisch der Brüderlichkeit miteinander sitzen werden. Ich habe einen Traum, dass jene, die so viel geerbt haben, dass sie ihr Erbe in Immobilien anlegen können und vermieten können, und jene, die mieten müssen, weil sie kein Geld für ein eigenes Haus oder Wohnung haben und diese Miete kaum bezahlen können, einander die Hände reichen werden und eine gute Lösung finden werden. Ich habe einen Traum, dass jene, die pausenlos unterwegs sind und an allem, was schlecht ist, die Ausländer schuld werden lassen, und jene, die der Ansicht sind, es sollte überhaupt keine Grenzkontrollen mehr geben, einander die Hände reichen werden und miteinander eine neue, gute Zukunft finden werden. Ich habe einen Traum. Und ich habe einen Traum, der ist begründet in etwas ganz, ganz Wunderbaren, nämlich in meinem Glauben. Denn mit diesem Glauben werde ich fähig sein, aus einem Berg der Verzweiflung einen Stein der Hoffnung zu hauen. Mit diesem Glauben werden wir fähig sein, die furchtbaren Missklänge in dieser Welt zu einer wunderbaren Symbiose der Brüderlichkeit zu verwandeln. Mit diesem Glauben werden wir fähig sein, zusammenzuarbeiten, zusammen zu beten, zusammen zu kämpfen, ja sogar gemeinsam ins Gefängnis zu gehen, zusammen für die Freiheit aufzustehen, in dem Wissen, dass wir eines Tages frei sein werden. Endlich frei. Großer, allmächtiger Gott, wir sind endlich frei. Herzlich willkommen zum Tagebuch eines Pfarrers von eurem Hans Spiegel, eurem Pfarrer im Internet. Ja, morgen ist Sonntag und ihr sollt einen Blick hören auf das, was da morgen im Gottesdienst auf euch zukommt. Und was ihr schon gehört habt, das war nach der Vorlage einer ganz berühmten Rede von Martin Luther King, I Have a Dream. Die ersten drei Sachen habe ich eben verändert auf etwas, was mir jetzt nahe ist. Und der ganze Schlussteil ist original Martin Luther King. Da, wo es darum geht, dass dieser Glaube uns dazu befähigt, damit nicht aufzuhören, sondern solidarisch zu werden. Warum habe ich das ausgesucht? Morgen ist ein Predigtext dran aus der Apostelgeschichte. Und dieser Predigtext aus der Apostelgeschichte, der schließt sich dem berühmten Pfingstwunder an, also da, wo plötzlich alle irgendwelche ihr Kopf beginnt zu leuchten und sie können in allen Sprachen sprechen und die Leute hören völlig fasziniert zu. Und jetzt geht's weiter, das ist der morgige Predigtext. Ganz viele Leute lassen sich davon so beeindrucken, dass sie sich taufen lassen, dass sie Christen werden. Und diese Gemeinde in Jerusalem wächst also schlagartig an. Und dann kommt ein spannender Satz, dass sie völlig solidarisch füreinander eingestanden sind. Also wenn jemand nichts hatte, dann haben die was hatten, es verkauft, zum Beispiel ein Grundstück oder was auch immer. Und es ist alles unter allen aufgeteilt worden und es waren alle gleich. Das hat dazu geführt, dass die Leute so beeindruckt waren, dass sich ganz viele haben taufen lassen. Das ist ganz ein berühmtes Wort. Der Urkommunismus der Urgemeinde. Ja, und auch der gute Karl Marx hat sich an dem sehr, sehr angehängt, an diesem Bibeltext, wie ihm sehr viele Dinge, die der Karl Marx gesagt hat, zutiefst christlich und biblisch motiviert sind. Das sollte man nicht vergessen. Die Frage ist nur, war das wirklich so? War das allen Ernstes so? Ich weiß ja nicht, ob Sie es im Hintergrund hören, aber jetzt hat es bei uns gerade mal nicht nur ein Gewitter begonnen, sondern es hat gehagelt. Also wenn Sie da immer wieder ein Klacken hören, dann sind das die Hagelkörner, die es mir gegen die Fenster schmeißt. Und zwar jetzt, glaube ich, dritten, vierten, fünften Tag hintereinander, jedes Mal so ab 16 Uhr haben wir ein schweres Unwetter. Das heißt, hier müsste wirklich was geschehen. Hier müssen wir uns alle verändern, weil das ist Klimaveränderung. Das heißt nicht nur, dass es immer heißer wird, sondern es heißt einfach auch vor allen Dingen, dass die Unwetter immer mehr zunehmen. Nun, bin ich wieder bei dem mit der Solidarität. War das in der Urgemeinde so? Also, wenn wir den wirklich gescheiten Theologen, guten Kirchenhistorikern und überhaupt Historikern glauben können, nein. Dafür gibt es einen ganz einfachen Beleg, und zwar ist der vom Apostel Paulus, dass offenkundig zu Missständen gekommen ist, können Sie im Galaterbrief lesen, dass die Reichen also ja bei diesen Abendmahlsfeiern gesoffen haben und sie angefressen haben und die Armen fast nichts gekriegt haben. Das ist ein gutes Beispiel dafür, dass es also diesen Urkommunismus nicht gegeben hat. Noch dazu gibt es ein ganz großes Anliegen des Apostels Paulus, der ist da so irgendwie 50 nach Christus, also ungefähr 20 Jahre nach Tod und Auferstehung Jesu Christi und dem Pfingstwunder unterwegs, um zu missionieren. Er muss eine Kollekte einheben für Jerusalem, weil die Leute dort so irrsinnig arm sind. Und in der Tat haben wir auch andere Hinweise, dass die erste Gemeinde in Jerusalem, die nicht so wesentlich war in Wirklichkeit, primär aus ganz, ganz armen Frauen bestanden hat. Das hat einen einfachen Grund. Frauen sind ja damals sehr viel früher gestorben, allein schon durch die Geburten, unglaubliche Gefahr, im Kindbett Fieber zu versterben. Und deswegen haben sich auch alte, reiche Männer sehr gerne junge Frauen genommen. Und wenn diese frommen Juden waren, dann sind sie, wenn sie gespürt haben, es geht langsam bei mir zu Ende, nach Jerusalem übersiedelt, um in der heiligen Stadt zu sterben und dann im Umfeld auch beerdigt zu werden. Da gibt es sehr viele Höhlengräber dort. Und diese Frauen sind zurückgeblieben, denn das Erbe ist natürlich an die Söhne gegangen. Und diese Söhne halt sehr, sehr gerne aus der ersten Ehe. Und die hatten keine große Lust, die junge Tusse aus der zweiten, dritten, vierten Ehe damit Geld zu versorgen und haben dann einfach das, was der Frau zustehen würde, an den Tempel gespendet, das sogenannte Korban. Jesus regt sich einmal unglaublich über diese Praxis auf und sagt, dass das eine totale Sauerei ist. Auf jeden Fall, du hast dort viele, wahrscheinlich junge Witwen, und diese dürften sich haben taufen lassen. Diese haben irgendeine Gemeinschaft gebildet. Nur finanziell gesehen war da nichts, weil halt nichts da war. Wieso schreibt jetzt Lukas in seine Apostelgeschichte so etwas hinein? Nun, es ist eine Utopie. Und wieso schreibt er, das war so, nebenbei bemerkt, Lukas schreibt um 70, 80 nach Christus, also sind wir jetzt bereits hier 40, 50 Jahre hinter der Zeit von Tod und Auferstehung Jesu her. Wieso schreibt er, dass das so war? Nun, das ist in der Literatur üblich, dass das überall auf der Welt, dass Utopien in die Vergangenheit geschrieben werden. Das ist das berühmte goldene Zeitalter oder Ihnen besser bekannt als die langläufige Bemerkung, früher war alles besser. Nein, war es natürlich nicht. Die Leute sind gestorben wie die Fliegen. Du bist an einer Blinddarmentzündung gestorben. Ganz viele Leute interessanterweise an eitrigen Zähnen. Wie schon erwähnt, die Frauen reihenweise am Kindbettfieber. Es hat furchtbarste Kriege gegeben, Unterdrückung, keine Menschenrechte und keine Demokratie, keinen Rechtsstaat, kein gar nichts. Also es war ganz sicher nicht besser und für die Frauen schon gar nicht. Aber wir haben so eine Paradieserinnerung. Wir tun so, wie wenn es früher besser wäre, ja geradezu paradiesisch gewesen wäre. Das taucht dann auch in der ganz großen Literatur auf, wie zum Beispiel Atlantis. Atlantis ist ja eine griechisch-philosophische Erzählung, wo es darum geht, das war ein goldenes Zeitalter da auf der Insel Atlantis, ja. Und dann wird geschildert, wie es zugrunde geht, bis es dann also wirklich sogar die ganze Insel untergeht. Es gibt im Buddhismus auf Ceylon, heutigen Sri Lanka, einen Tempel, wo man einen Fußabdruck Buddhas bewundern kann. Der ist ein paar Meter groß. Und wenn man die Mönche dort fragt, wieso, dann schauen die nur an und sagen, ja, wissen Sie nicht, dass die Menschen früher viel, viel größer waren? Nebenbei bemerkt, ein beliebtes Motiv in den irisch-keltischen Sagen, früher waren die Menschen größer, besser, strahlender und so weiter und so fort. Und Lukas schreibt das, um zu sagen, ja, früher waren die Zustände viel besser, weil schauen wir uns an, wie es heute unter den Christen ausschaut und so weiter und so fort. Ist das jetzt falsch? Nein. Deswegen habe ich ja den guten Martin Luther King genommen. Es geht hier nicht um eine historische Authentizität, sondern es geht um eine Aussage des Glaubens. Es geht um eine ganz, ganz, ganz tiefe Hoffnung, dass es zu einer Solidarität kommt zwischen den Reichen und den Armen. Dass es zu einem Ausgleich kommt, dass die am Tisch der Brüderlichkeit, wie das der gute Martin Luther King so schön formuliert, also am Abendmahlstisch miteinander sitzen und dort werden sie gleich und dort wird geteilt und dort gibt es keine Unterschiede mehr und das muss jetzt in die Welt hinaus, damals also in den 60er Jahren der USA als Abschaffung der Rassentrennung und Beginn von Diskriminierungsverboten und so weiter und so fort. Es ist der Glaube, der uns dazu fähig macht, einen Traum zu träumen, der etwas in dieser Welt verändert. Und das ist das Entscheidende, denn es gibt natürlich die Tagträume, die nichts anderes sind als Verweigerung der Realität. Es gibt aber auch diese Träume, die aus einem tiefen Glauben herauskommen, die dazu geeignet sind, dass wir die Welt verändern. Deswegen sage ich euch, träumt. Träumt von einer besseren Welt, träumt von einer solidarischen Welt und träumt den Traum so, dass etwas passiert, dass ihr euch mit anderen verbündet, dass ihr unterwegs seid, dass ihr was erreicht und nicht nur was, sondern schlicht und ergreifend Brüderlichkeit, Schwesterlichkeit, Geschwisterlichkeit, dass ihr eine Gerechtigkeit erreicht, in der wirklich jeder bekommt, was er braucht und jede das hat an Gerechtigkeit, was sie braucht. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Ich wünsche euch von ganzem, ganzem Herzen, dass ihr morgen einen tollen Sonntag habt. Nicht zu heiß, so dass ihr euch kaum rühren könnt. Nicht zu extreme Unwetter, wie sie jetzt hier dauernd sind, sondern dass ihr einen schönen Sommertag genießen könnt. Und wenn es nicht klappt, dann möge euch dieses Negativerlebnis die Kraft dazu geben, dass ihr ein Veränderer und eine Verändererin werdet. Einen gesegneten Abend uns allen.